Dies ist eine neue Folge meines Podcasts Sag es wie es ist. Ich bin Andreas Rieser, mein heutiger Gast ist India Kondic. India ist 43 Jahre alt, stammt aus Reutlingen in Deutschland. Ihr schulischer Werdegang führte sie bis zur Fachhochschulreife in Ernährungslehre und Diätberatung. Sie ist verheiratet, hat zwei Kinder und wohnt seit 2004 in der Schweiz. Willkommen, India.
Freue mich, hier zu sein.
Okay. Meine erste Frage wäre, du hast einen slawischen Nachnamen, bist aber in der Bundesrepublik geboren. Wie kommt das?
Das kommt daher, dass mein Mann, also dessen Vorfahren aus Kroatien stammen und durch den Zweiten Weltkrieg sich in Deutschland angesiedelt haben. Also auch, das ist eine Parallele zu meiner Familie, weil unser Name ist polnisch, der Geburtsname Browa. Und da haben wir schon von der Verwurzelung einige Gemeinsamkeiten eigentlich durch die deutsche Geschichte.
Okay.
Ja. Genau.
Schön. Du hast mir mal gesagt, du seist das zweite Mal schon verheiratet.
Stimmt ja, das? Ja.
Okay. Wie kommt es dazu?
Ich hatte eine leider sehr unglückliche Ehe mit einem Schweizer Mann. Das lag jetzt nicht an der Mentalität, sondern am Charakter. Und dadurch war ich auch lange alleinerziehend. Und war eigentlich auch eine sehr schöne Zeit. Eine Zeit von Verzicht, aber auch wertvoller Freundschaften und sich selbst zu finden auf dem Weg, wirklich das zu schätzen, was man hat und dankbar zu sein mit den Mitteln, die man umgehen kann und trotzdem eine unglaubliche Lebensqualität zu haben. Also die Zeit möchte ich nicht missen und ich denke, im Leben kommt auch alles zur rechten Zeit und ich habe auch konnte mich dann eigentlich eben auch durch diese Situation dann auch meinem zweiten Partner richtig öffnen oder eigentlich auch die Partnerin jetzt sein, die er braucht und die ich auch sein will. Also es ist eigentlich, mich hat es stärker gemacht, diese schwierige Ehe, sagen wir es mal so.
Was war denn schwierig?
Ja, der Vertrauensmissbrauch, die Schulden, die mein Ex-Mann gemacht hat, hinter meinem Rücken, die Lügen, das Gefühl, verlassen zu sein oder nicht ernst genommen zu sein. Also es war schon sehr schwer. Vor allen Dingen auch mit den Kindern.
Eben, du hast zwei Kinder.
Ja, und ich bin einfach sehr aufrichtig, versuche alles aus eigener Hand zu schaffen oder einfach auch nicht über meine Verhältnisse zu leben und sehr geradlinig und das meinen Kindern zu vermitteln. Und das hat er einfach mein Mann unter dem Deckmantel in seinem Zweitleben eigentlich genau das Gegenteil. Also das war eigentlich eine sehr große Grätsche in unserer Familienbild oder Ehe. Und das war eigentlich schlimm. Und das hat mich auch, wie soll man sagen, so gefangen genommen, dass ich eigentlich gedacht habe, die ersten Jahre, will auch keinen Partner mehr. Wenn das alles ist, dann bin ich lieber alleine und gehe meinen Weg.
Genau, okay.
Ja.
Wie lange warst du verheiratet das erste Mal?
Ich war 3,5 Jahre verheiratet und war dann über 9 Jahre alleinerziehend mit meinen Kindern. Habe aber mit einer sehr guten Freundin, die mir wie eine Schwester geworden ist, in einer WG zusammengewohnt. Und habe dann auch angefangen, als mein Sohn dann in den Kindergarten, die Schule kam, mehr dazu zu arbeiten. Aber einfach, was ich mir selber von der Selbstständigkeit aufbauen konnte. Also habe einfach, war ein Mädchen für alles, habe Haushalte gereinigt und draußen oder im Garten mitgeholfen, verschiedene Gewerbeliegenschaften geputzt oder auf Tiere aufgepasst, alles Mögliche habe ich gemacht, ja.
Okay.
Ja.
Ich sehe, Ehe und Familie bedeuten viel für dich.
Ja, weil das, was eigentlich zählt, was eigentlich uns hier, wo wir eigentlich unseren, wie soll man das sagen, uns wirklich auf dieser Erde einbringen können mit Werten, also mit wirklicher Beziehung. Und das ist das, was ich in dieser Zeit sehr vermisse, dass die Menschen, so wie sie sind, sich selber stehen lassen und authentisch sind. Und mir ist es einfach wichtig geworden, in dieser Zeit, wo alles mehr oder weniger auseinanderbricht, richtig verhärmt sozusagen eigentlich, die Werte eigentlich nichts mit Füßen getreten werden, dass das eigentlich unser Lebensinhalt ist. Familie, Freundschaft und auch ein Zusammenhalt, eine Loyalität, die man eigentlich sonst nicht mehr findet. Dass man sich auch gegenseitig stehen lässt, auch mit gerade mit den Fehlern und Schwächen. Das gehört auch dazu. Das formt ein Jahr, was auch nicht unbedingt schlecht ist. Und es macht einen auch großzügiger gegenüber dem Gegenüber. Innerhalb der Familie, sowohl auch in der Arbeitswelt oder in der Nachbarschaft oder genau, Beziehung.
Schön. Du bist praktizierende Christin?
Ja, also ja, das tönt jetzt so großartig. es ist eine, wie das Atmen, es ist eine Lebenseinstellung, nicht nur eine Einstellung, sondern eigentlich das Sein von mir. Das Aufwachen, wie das der ganze Tag, wie das Einschlafen, also das Bewusstsein.
Also bist du Katholikin oder bist du Protestantin?
Ich bin nicht
evangelisch.
Ich bin zwar evangelisch erzogen worden, aber das kannst du nicht mit Religion oder Kultureinfluss vergleichen. Das ist eigentlich eine innerliche, wie soll man das sagen, Einstellung, wie eben das Sein, einfach das Leben. Das gehört einfach zu mir. Das ist in mir. Also das kann man nicht sagen. Das kann man auch nicht irgendwie werten oder feststellen. Ich kann auch nicht sagen, dass der evangelische Einfluss ist bei mir größer als der katholische oder so, sondern ich habe einfach eine lebendige Beziehung zu Gott, zu Jesus. Und das ist für mich eigentlich hier wie ein Teil, ich bin ein Teil, eine Aufgabe in dieser Zeit, hier in der Schweiz, in Amsoldingen im Augenblick, in meiner Familie. Und wenn mein Leben zu Ende ist, geht es da weiter. Also im Augenblick ist Gott Jesus in der Gemeinschaft, in meinem Leben, jeden Tag bei mir und ich werde dann später bei ihm sein. Und solange habe ich hier meine Aufgaben oder meine Freude, meine Auf- und Abs und meine Erfüllung. Und bin auch dankbar, weil mich das sehr, sehr trotzdem allem den Frieden, die Freude schenkt, gerade in dieser Corona-Zeit vielen Menschen ein Licht zu sein mit der Art oder einfach ihnen eine Freude zu machen, weil das einfach im Wesentlichen meine Kraftquelle auch ist, jeden Tag.
Ja.
Also ich fange damit an, wenn ich nicht schlafen kann, nachts da meine Sachen zu hören oder in Gebet zu sein. Und das ist für mich eigentlich wie eine Familie wie zu einem Vater oder einer Mutter, wenn man nicht schlafen kann. Wenn man jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, wie das früher bei dir war, Andreas, wenn mein Bruder nicht geschlafen hat, habe ich geguckt, kannst du nicht schlafen? Ja. Dann haben wir uns eine Tasse Tee oder Schokolade gemacht und haben uns in die Küche gesetzt und geredet. Und so ist es mit Gott auch. Wenn ich nicht schlafen kann, dann kann ich ihm das sagen oder ich freue mich über jenes oder wie soll ich das sagen? Das ist sehr kindlich. Ich hatte das schon als kleines Mädchen und diese kindliche Beziehung, das Vertrauen zu Gott, dass er immer da war, mich im Wesentlichen bewahrt hat, geführt hat, mir in so vielen beigestanden, mich nie fallen gelassen hat, das ist wirkliche Urliebe und Urvertrauen. Und das hat mich einfach mein Leben lang geprägt. Gerade auch durch die schwierige Ehe, durch schwierige Freundschaften, die auch leider zerbrochen sind, wo ich einfach sagen muss, da haben sich einfach die Wege getrennt. Aber es ist auch gut so. Man soll nicht an Sachen festhalten, die nichts mehr bringen. Aber das zeigt einfach, egal was kommt oder in meinem Leben sein wird oder war, Gott ist immer der Gleiche. Er ist treu, er ist immer verlässlich für mich und gibt mir zur rechten Zeit genau das Richtige. Nicht das, was ich mir erwarte oder wünsche, aber genau das Richtige. Und im Nachhinein hat sich's immer gut oder noch viel besser rausgestellt. Und das gibt mir eigentlich dieses Urvertrauen oder dieses Bewusstsein. Ich darf so sein, ich bin so gut, wie ich bin. Und egal, was passiert, ich bin niemals alleine. Und das gibt Frieden, Sicherheit und auch eine Lebensfreude, Vitalität, die man mit vollen Händen weitergeben kann. Und zwar nicht den anderen aufdrängen, sondern sagen, was brauchst du, wie kann ich dir was Gutes? Ja. Einfach weil das die Menschen einfach spüren, wenn du voll Liebe und Freude bist und es ehrlich meinst. Kannst du das weitergeben, was nicht was du willst, sondern kriegst du ein Feingefühl, was braucht der andere? Soll ich ihm jetzt nur die Tüte hochtragen oder vielleicht ist es dran, ihm was zuzuhören oder einfach sich auch, wenn man angemault wird, zu sagen, obwohl man nichts falsch gemacht hat, oh, es tut mir leid, ich achte nächstes Mal drauf. Es sind einfach, wie soll man das, man ist dann in einem Garten, wo du genau siehst, die Pflanze braucht Wasser, diese braucht mehr Licht und das ist ein sehr schönes Gefühl. Du kannst jede Sekunde im Leben reich geben und genau das, was derjenige braucht, weil du diesen Menschen mit Gottes Augen siehst.
Okay. Jetzt hast du gesagt, du hast es seit Kindsbeinen, bist du gläubig.
Ja.
Wie hat denn das angefangen? Wurde dir das quasi in die Wiege gelegt?
Also meine Großeltern haben sehr für mich gebetet, aber ich hatte immer so Bücher und das Bewusstsein von Engeln, dass die Engel da sind und das Gefühl, beschützt zu sein von Engeln, das hat mir sehr viel Geborgenheit gegeben. Und als ich dann so das Bewusstsein hatte von den Kriegen, von den Umweltkatastrophen, 84, so war ja diese Öltankerunglücke und Afrika, sind die Kinder verhungert und ich habe die Kinder gesehen mit den Bäuchen, habe gedacht, warum können wir nicht hinfliegen und denen Brot bringen? Warum müssen die Kinder verhungern? Das habe ich einfach nicht vertragen, dieser Krieg und das Elend und ich wollte eigentlich nicht mehr leben. Ich bin eigentlich ein sehr lustiges, aufgestelltes Kind gewesen, von heute auf morgen war wie ein Schleier, so alles nur grau und ich wollte einfach, auf dieser Welt wollte ich nicht leben. Wollte ich absolut nicht, habe das meinen Eltern auch nicht gesagt, weil ich konnte mich auch gar nicht so mitteilen, ich habe einfach gemerkt, ich gehöre hier nicht hin oder ich will hier nicht sein, ich will ein Teil dieser Welt, will ich nicht sein. Wenn diese Welt so ist, ich bin eigentlich wie aufgewacht und gesehen, was ich habe, das haben andere Kinder nicht und das hat mich zutiefst beschämt und abgrundtief traurig gemacht. Und da habe ich dann aufgehört zu essen, zu trinken, fast nicht mehr geschlafen und meine Eltern wollten dann mich in so eine Klinik an die Ostsee schicken, gerade für depressive Kinder. Und hat ein alter Freund, also guter Freund von meinen Eltern gesagt, tut mit eurer India Lieder singen und aus der Bibel lesen und christliche Kinderbücher. Und das hat meine Mutter gemacht und dann bin ich ihr sehr, sehr dankbar dafür. Der hat stundenlang an meinem Bett gesessen und wirklich Lieder gesungen und mir wieder vorgelesen. Und da habe ich dann auch so Ausmalbücher bekommen und da habe ich gesehen, Jesus ist immer zu diesen Aussätzigen gegangen, zu den Pharisäern, die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Das hat mich zutiefst beeindruckt. Und da habe ich gesehen, dass wenn Jesus das macht und er sich die Mühe macht und er ist Gottes Sohn und Gott schenkt uns, ist uns eigentlich unser Vater im Himmel und Jesus kommt und hat sich geopfert aus Liebe zu uns, dann können wir, wenn er in unserem Herzen wohnt, diese Welt ein Stückchen besser machen. Und das habe ich als Kind erkannt. Und da habe ich mich dann hingekniet und habe gesagt, Herr Jesus, ich weiß jetzt nicht, ob du mich hörst, ich weiß, dass die Engel da sind, aber ich möchte dir einfach mein Herz schenken. Ich möchte einfach wirklich, dass du, egal hier, wenn ich hier sein soll, dass du bei mir bist, mein Leben lang. Und da habe ich richtig gespürt, wie diese Freude, wie das Licht und in mich gekommen ist. Und seitdem ist der Weg so. Ich habe auch vieles in meinem Leben falsch gemacht und vieles, wo ich nicht stolz bin, aber wo ich auch Gott bewusst oder eine weniger intime Phase hatte, wo ich gesagt habe, nee, wo ich trotzig war oder so, aber oder wo ich einfach Gott auch ausgeschlossen habe, weil ich einfach gewusst habe, es ist eigentlich nicht richtig oder egoistisch oder falsch. Aber im Nachhinein musste ich das auch lernen, weil ich gemerkt habe, dass diese stolze, bewusste Unabhängigkeit eigentlich nur in eine Resignation, in einen Scherbenhaufen, in Krankheit führt, also eigentlich seelische ja. Krankheit auch. Und ich habe einfach das Dogma gehabt vom Glauben, ja, wenn, teilweise auch, dann darfst du das nicht mehr und keinen Spaß mehr haben und das bringt dir doch alles nicht, Gott kann dir doch nicht die Befriedigung schenken, wie jetzt, weiß doch auch nicht, irgendwie Konsum oder Feiern oder was weiß ich, offene sexuelle Beziehungen oder so. Und das ist eigentlich das ist ja das Traurige, dass sich die Seele oder der Mensch dann mit irgendwelchen Ersatzbefriedigungen vollstopft. Und als ich das gesehen habe, dass diese Abhängigkeit nicht aus Druck oder wenn ich so und so glaube und so lebe und so verhalte, dann hat mich Gott lieb, dann kann ich wachsen. Also dieser gesetzliche Glaube, den man ja hat. Mhm. So, habe ich eigentlich viel von der Kirche oder auch teilweise auch von meinen Großeltern, von meinen Eltern vermittelt bekommen. Damit wollte ich nichts zu tun haben. Und das habe ich aber eigentlich gesehen, indem ich viele Fehltritte hatte, kam mir das Gesetz ganz klar, du sollst und du musst und du darfst nicht. Und je mehr ich das gesehen habe, desto mehr habe ich eigentlich gesehen, ich bin eigentlich, vor Gott kann ich ja gar nicht mehr bestehen. Und habe auch irgendwie fast den Anschluss verloren, nimmt mich der Vater nochmal so an und habe von so viel Schuld, die ich hatte, so viel Vergebung erfahren. Und das ist ein unglaublicher Wert im Leben. Wenn man wirklich merkt, es wird einem vergeben und egal was ist, es ist vorbei, es ist vergessen. Und du kriegst so eine Liebe und Freude und Dankbarkeit, dass du auch vieles selbstverständlich auf diesen Dreck, der dich belastet, der dich runtergezogen hat, der dich Schlafstörungen, Depressionen, Essstörungen fördert, dass du das alles nicht nötig hast, dass es vorbei ist und dass dich Gott trotz allem liebt und du nach vorne schauen kannst dass du dein Leben damit füllen kannst, das ist eine unglaubliche Bereicherung und tiefe Dankbarkeit. Und dass ein Gott dann trotzdem lässt und nicht mit dem Vorschlaghammer kommt, sondern wirklich zur rechten Zeit eingreift und auch nicht den Finger auf dich zeigt, ja, ich habe dir doch gesagt und du solltest, sondern gar nichts, es ist einfach weg. Und das hat mir eigentlich nochmal wie so ein Kick gegeben, okay, ich kann Gott wirklich vollkommen durch die Tradition, durch die Beziehung, die ich hatte, wie soll ich das sagen, die Tiefe, dass ich wirklich weiß, jetzt bin ich an einen Punkt gekommen, ich habe das alles nicht mehr nötig und ich schaue nach vorne. Und in diesem Punkt bin ich eigentlich auch in die Schweiz gekommen. Ich möchte vollkommen Gott vertrauen. Ich wusste nicht, klappt das mit meiner Wohnung, was ich arbeiten werde, aber ich wusste, Gott geht mit mir hierhin und er führt mich. Und das ist meine Lebensphilosophie geworden. Je mehr ich auf Gott vertraue, desto mehr läuft es auch rund. Und ich kann es auch nicht, will es auch nicht beeinflussen oder ich will es auch nicht herbeiführen, sondern alles kommt zur rechten Zeit. Und das gibt auch eine gewisse Friede und Freude. Ist vielleicht nicht manchmal das, was man sich vorstellt, aber darum geht es nicht. Und das macht einen wirklich frei. Man ist frei von dem Konsumdenken. Ich muss, ich soll, ich brauche.
Ja. Also könnte man sagen, es ist quasi, es war deine Rettung, Anführungszeichen.
Ja.
Ja, im Prinzip.
Genau. Ja. Die Rettung von mir selber, von meinen Wünschen, die eigentlich mich befriedigen oder die einfach auch konsumgesteuert sind oder einfach auch von der Gesellschaft, die gesellschaftliche und wie jetzt verschiedene Themen auch, wie man sich verhalten muss jetzt in der Covid-Zeit oder sonst was oder eben auch, du musst so hübsch adrett aussehen, fit sein und schlank sonst oder jung, sonst wirst du, gehörst du zum alten Eisen. Das ist dieser Druck, der besteht einfach nicht. Ich kann so sein, wie ich bin und das, was ich bin, kann ich weitergeben. Und das ist sehr schön. Eigentlich, man kann sich jeden Tag neu schenken und vergibt sich, ist trotzdem nicht leer dabei. Man wird nicht leer davon. Und das ist das Schöne. Weil früher hat man Angst gehabt, wenn man es einem gut ging und mit Leuten gesprochen haben, oh, ich habe selber nicht so viel Kraft, ich habe selber nicht so viel Energie. Ich würde dir ja gerne helfen, aber ich kann nicht. Und das ist, wenn man aus sich selber, aus seinem eigenen Antrieb hilft.
Ja. Ja.
Und das ist der falsche, das ist nicht das Gefäß, was sich immer wieder erfüllt, sondern ein anderer Motor.
Ja, also es ist quasi wie eine Ursache von außen, die einen.
Genau,
quasi
ich lasse mich von Gott mit allem immer füllen, was ich brauche.
Okay.
Das heißt aber nicht, er gibt es mir, sondern ich merke, was ich brauche und sage, Vater, schenk mir doch heute viel Ruhe, Gelassenheit oder viel Freude. Ich brauche wieder mehr Freude, ich brauche wieder mehr Ruhe. Und er möchte, dass man es sagt, er weiß es ja, aber er möchte gebeten werden und er hat Freude und er schenkt es gerne. Aber es kommt nicht einfach von
ja.
Genau. Und das kann ich dann weitergeben. Und das ist das Schöne. Und da ist eigentlich immer, wie soll man das sagen, der Topf nie leer. Man kann immer kommen.
Okay.
Ja. Und das ist eine andere Motivation. Das sehe ich jetzt auch beim Oliver, bei meinem Mann, der sehr viel Leistungsdruck hat. Und wie soll ich das alles schaffen und wie soll ich nur und soll ich nur? Er hat immer noch genauso viel in seiner Arbeit jetzt zu leisten. Aber er sieht einfach in dem Augenblick, wo er Gott, schenk mir doch jetzt einen Lösungsansatz, schenk mir doch bitte jetzt da das Richtige oder den Fokus, merkt er einfach, dass er da mit dieser Kraft viel mehr leistet und abends auch weniger erschöpft ist. Und das gibt ihm auch Sicherheit und stärkt sein Vertrauen in Gott.
Ja.
Nicht, weil ich ihm das gesagt habe, sondern es ist so, wenn man es vorlebt.
Ja.
Und das hat ihn eigentlich zutiefst beeindruckt. Und ich habe einfach nur für ihn gebetet, dass er seinen Weg zu Gott findet, dass er da seinen Bezug hat. Weil das muss ich auch richtig stellen. Ich habe meine Kinder nicht taufen lassen. Ich habe mich nur segnen lassen. Ich habe mit ihnen in der Bibel gelesen und Kassetten, wenn sie Freude hatten oder gehört, nur aus freiem Willen. Weil ich möchte, dass sie ihre eigene Beziehung zu Gott leben. Also ich habe nie versucht, meine Kinder irgendwie meinen Glauben oder meine Beziehung zu Gott überzustülpen, sondern lediglich sie vorzuleben.
Ja.
Ja.
Danke. Du hattest Corona?
Ja.
Erzähl mal, wie ist das abgelaufen?
Also ich habe ja jetzt umgesattelt, hatte meinen SRK-Kurs gemacht, um in Altenpflege nochmal einen Fuß zu fassen und habe mir das leider dort auch eingefangen. Viele Klienten hatten es und auch dann dadurch auch das Personal. Und das war schon sehr gravierend und schwerwiegend.
Wie wusstest du, dass du Corona hast? Hattest du einen Test gemacht? Oder?
Ja, also ich hatte erst Bronchitis und ich glaube, da konnte das auch so Fuß fassen. Ich hatte Bronchitis, habe dann das Praktikum nach einer Woche, habe den Test gemacht, der war negativ, habe dann noch übers Wochenende gewartet. Es ging mir eigentlich soweit wieder gut. Habe dann wieder voll eine Woche gearbeitet und war dann aber gegen Ende der Woche extrem schlapp und hatte sehr schnell Grippesymptome, aber nicht so innerhalb von ein paar Stunden, sondern innerhalb von 10 Minuten, eine halbe Stunde ging es mir drastisch schlechter. Also es war extrem aggressiv, also auch das Fieber, die Gliederschmerzen und was ich in meinem Leben noch nie so schlimm hatte, Schwindel. Extremer ja. Schwindel, dann auch gleich Geschmacksverlust und konnte auch durch die Schmerzen und den Schwindel fast gar nicht schlafen. Also das war auch schlimm. Du liegst
also
im Bett.
Schmerzen wo? Auf der Brust? Oder?
Nein, in den Knochen. In den Knochen und dann auch nach 2 Wochen hatte ich, was ich erst später herausgestellt oder gewusst habe, auch erst nach dem Krankenhaushalt, ich hatte eine recht schwere Lungenentzündung und Herzmuskelentzündung. Aber muss sagen, ich höre sehr viel Joseph Prinz an und da geht es auch um das Gnadengeschenk, dass der Glaube ein Gnadengeschenk ist, das, was an Jesus schenkt. Und nehmen das, er ist ein Eifer oder Fechter des Abendmahls. Und ich nehme immer das Abendmahl in dem Bewusstsein, dass es mir Heilung, Stärkung oder auch Schutz schenkt. Und das habe ich auch nicht nur einmal die Woche, sondern jeden Abend in der Zeit genommen. Ja. Und immer wieder, wenn ich das genommen habe, habe ich auch gemerkt, ist der Schwindel wieder besser geworden oder das ist wieder besser geworden. Und manchmal auch 2-mal am Tag.
Aber warst du 2 Wochen lang mit diesen Symptomen zu Hause?
Ich hatte 5 Wochen Symptome.
Ja.
Und davon eine
Woche. Und bist du nicht zum Arzt gegangen?
Nein. Ich bin
wieso nicht?
Ich bin damals bei der Bronchitis hat mich der Arzt ins Krankenhaus geschickt für den Corona-Test, weil es Anzeichen auf Corona waren. Dann hatte ich es nicht. Und danach habe ich den Test, war positiv und dann wusste ich es ja. Und dann hat man mir gesagt von diesem Corona-Medical, ich soll zu Hause bleiben. Und mich dann, wenn die Symptome abklingen, vom Arzt noch durchchecken lassen. Und dann war die Atmung teilweise so 2 Tage so schlecht, dass ich dankbar war. Für einen halben Tag war ich im Sauerstoff, und weil die Sättigung nicht mehr stimmte. Und ich war auch froh, weil der Oliver konnte mir, wie soll man das sagen, ich hatte das Gefühl, er ist überfordert, wenn es mir so schlecht geht oder ich zusammenklappe. Wie soll er mir helfen? Es kann dann sehr schnell gehen, wenn du Atemprobleme hast, wenn die Sättigung nicht stimmt.
Ja.
Und es war gut, dass ich dann angerufen habe, weil die haben dann gesagt, nee, wir nehmen Sie mit, Ihre Sättigung gefällt uns nicht und wenn es Ihnen besser geht, können Sie ja wieder nach Hause. Und das waren eben diese 2 Tage. Aber ich habe gewusst, egal wie schlimm das jetzt mich beutelt, ich hatte Frieden, Gott hilft mir, weil die Blutvergiftung, die ich damals hatte, die war für mich weitaus schlimmer und Gott hat mich dadurch getragen. Also das war eigentlich auch...
Also welche Blutvergiftung?
Ich hatte, als meine Tochter geboren wurde, hatte ich da hat sich der Darmschnitt entzündet und sind Bakterien in die Blase, in die Niere und darauf in die Blutbahn gestiegen. Und ich hatte dann eine Blutvergiftung, die man eigentlich äußerlich nicht feststellen konnte. Meistens sind das ja entzündete Wunden oder so.
Ja.
Genau. Und da wäre ich auch beinahe dran gestorben. Und ich habe gespürt, dass es mir dann so schlecht ging. Meine Tochter war 6 Wochen alt, hatte dann einen extremen Fieber, also alles geschwollen, habe nichts mehr bei mir behalten und habe gespürt, jetzt sterbe ich, also wenn es nicht besser wird. Und da habe ich eben auch zu Gott gebetet, gesagt, Vater, das kann ja nicht sein. Jetzt habe ich das Kind und es geht mir so schlecht. Schenk mir doch bitte Gesundheit. Ich möchte für meine Tochter da sein. Und da kam mir das wie ins Herz, Frieden und geh ins Krankenhaus. Und ich habe dann den damaligen Freund von uns, war ein Arzt, der hat mich dann abends noch besucht und hat eben gedacht, es war Faschingszeit, ich habe eine schlimme Magen-Darm-Grippe, die rumging. Da habe ich gesagt, Hans-Peter, du, mir geht es so schlecht, ich muss ins Krankenhaus. Und da hat er gesagt, also. Und da bin ich gekommen und die haben mich untersucht und haben gesagt, wir müssen ihrer Familie Bescheid geben. Wir geben ihnen jetzt 3 Medikamente, Kombination, und entweder spricht die an und sie überleben die Nacht oder sie überleben sie nicht. Und da habe ich gesagt, sie sagen meinen Eltern nichts. Ich werde in 2 Wochen hier rausgehen. Ich werde gesund. Ich habe Gott darum gebeten, meine Tochter zu versorgen. Ich werde hier rausgehen. Und die haben das belächelt. Aber ich wusste, es war sehr schlimm. Also ich habe auch sehr schlimm erbrochen und es ging mir wirklich sehr, sehr schlecht in den Tagen. Die ersten 3-4 Tage waren sehr kritisch im Krankenhaus. Und dann habe ich meinen Vater gebeten, dass er mir so eine Hühnerbrühe gibt. Früher wurde das ja alles frisch gemacht, ja? Aus Hühnerfleisch und, und frischem Gemüse. Und die hat er mir ins Krankenhaus gebracht. Und da habe ich das erste Mal was bei mir behalten, habe den ganzen Litertopf gegessen. Und dann ging es auch körperlich langsam bergauf. Und diese Blutvergiftung hat mich so körperlich runtergesetzt, dass ich eigentlich zu dem Zeitpunkt nur noch 53 Kilo gewogen habe. Also ich musste innerhalb von 3-4 Jahren auf mein Gewicht 65 wieder hochkommen.
Ja.
Und das ging sehr, sehr langsam. Also war auch eine schwierige Zeit.
Und das war während deiner ersten Ehe?
Nein, da war ich, das war mit meiner Tochter, wo ich alleinerziehend war.
Okay.
Genau.
Nach der Scheidung. Ja.
Nein, ich bin in die Schweiz gekommen, war unverheiratet. Der Vater meiner Tochter hat sich von mir getrennt. Der wollte mich eigentlich heiraten. In der Verlobungszeit hat er mich sitzen gelassen. Ich war mit meiner Tochter alleine. Bin dann in die Schweiz gekommen, habe meinen Ex-Mann kennengelernt. Der hat mich diese schwierige Ehe und ja. Davon habe ich nur. Also das sind nicht die Kinder vom, beide Kinder sind von meinem Ex-Mann, sondern Eileen hat einen anderen Vater als okay. Noah. Genau.
Okay.
Ja.
Okay. Ja, wenn wir zurückkommen zu Corona, also du warst, wie lange warst du im Spital?
2 Tage.
2 Tage.
Ja, ich wollte dann auch wieder gehen, die Sättigung hat gestummt und ja, es war okay. Wirklich nur, wo ich gespürt habe. Und das Problem ist bei dem Sättigungsproblem, es kribbelt alles und du bist so schwach, du schaffst eigentlich nicht mehr alleine aufzustehen, auf Toilette zu gehen. Und da war ich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, Oliver, ich muss ins Spital, ich brauche die Hilfe.
Ja.
Genau. Und als es dann wieder ging, war es gut.
Okay. Ja. Und war das Spital total überlaufen? Oder?
Nein, war nicht.
Nicht?
Nicht so. Also ich weiß es nicht, weil ich bin natürlich war sehr erschöpft, mir war alles, ich war ein bisschen apathisch, weil ich so fast nicht geschlafen hatte, dann kriegst du kaum Luft und du willst eigentlich nur schlafen und fühlst dich einfach nur elend. Und war aber auf dieser Corona-Abteilung und ich denke nicht, dass jedes Zimmer besetzt war. War mit einer anderen Frau im Zimmer, waren aber auch froh, dass sie es gleich wieder herrichten konnten. Also,
du warst aber nicht auf der Intensivstation?
Ich war einen halben Tag auf der Intensivstation, ja.
Okay.
Aber das war separiert, Corona-intensiv, und bin dann auf ein Corona-Zimmer verlegt worden. Es war also auch nicht beheizt, da war ständig das Fenster auf und die kamen auch mit Masken. Wir hatten auch nur eingepacktes Essen und so. Waren aber sehr, muss ich sagen, sehr lieb. Sich sehr fürsorglich, also muss ich jetzt wirklich sagen. Habe jetzt sehr viel vom Spital gehört, aber da muss ich sagen, haben sich unglaublich Mühe gegeben. Ja.
Okay, und dann bist du wieder nach Hause gekommen.
Genau.
Und musstest dich quasi erholen.
Ja.
Okay. Ja. Und wie lange hat es gedauert, bis du wieder einigermaßen auf dem Damm warst?
Gut, ich habe dann, es ging eigentlich um Neujahr. Ich habe immer noch gespürt, ich bin kurzatmig, habe zu meinem Sohn gesagt, ich freue mich jetzt auf die Weihnachtswoche, ich bin dankbar, mit euch Weihnachten zu feiern, mit meinen Kindern, überhaupt wieder zusammen mit meinem Mann zu sein. Aber ich habe das gemerkt, wenn ich die Wäsche hochgetragen habe oder einfach nur ein Geschirrspüler ausgeholt, ich war so kurzatmig oder es haben mich Sachen so erschöpft, dass ich von 10 Minuten Arbeit fast mich eine halbe Stunde hinlegen musste und das kannte ich nicht. Ich bin sehr aktiv und selbstständig, habe alles gemacht und zack, zack. Und das hat mir schon sehr den Boden genommen. Habe ich gedacht, Mensch, wie dankbar kann man eigentlich sein oder wie dankbar muss ich eigentlich in Zukunft noch sein, was ich eigentlich 40 Jahre lang hatte. Diese Gesundheit, diese Vitalität, diese Kraft. Und das hat mich schon sehr, wie soll man das sagen, geerdet, dass das auch nicht selbstverständlich ist. Ne? Und das habe ich eben, habe ich Freunde eingeladen und wir haben dann für meine vollkommene Genesung gebetet und das Abendmahl genommen und man kann es annehmen oder nicht. Ich bin so glücklich gewesen, so voller Freude und habe mit meinem Sohn gesagt, komm, jetzt probieren wir es mal und sind unten in den Keller und sind das Treppenhaus hochgerannt und es war eigentlich wie vor dem Corona. Ich war unglaublich glücklich und wir sind am nächsten Tag wandern gegangen in den Schnee auf den Homberg. Ich habe nichts gespürt. Und das ist das, was ich meine. Letztendlich sind wir oder ich fühle mich einfach in Gottes Hand. Und Corona hin, Krebs oder was auch immer kommt, für mich ist es klar, Gott kann es und will es schenken, wenn es dran ist. Und das war für mich dran und dafür bin ich dankbar, für das, was ich habe. Und das versuche ich auch zu halten. Mit gesundem Essen, Sport und allem, aber nicht diese ständige Angst, kriege ich jetzt wieder Corona, kann ich mich anstecken, muss ich jetzt die Maske tragen? Nein. Es ist eine Konform da, an die halte ich mich natürlich selbstverständlich auch, an die Hygieneregeln und respektiere oder akzeptiere die Angst der Mitmenschen und lasse sie da auch stehen, aber ich weiß, ich bin in Gottes Hand. Und ich habe das bekommen und ich habe meine Lunge danach untersuchen lassen und der Arzt hat gesagt, sie sind eine der wenigen, ich habe ihm das nicht erzählt mit dem Abendmahl, eine der wenigen, die wirklich keinen Schatten zurück, sie sind vollkommen genesen. Und ich weiß, wem ich das zuzuschreiben habe.
Ja.
Ja. Also von dem her ist es nicht selbstverständlich, kann die Menschen, die Corona nach Wehen haben oder immer noch leiden, absolut verstehen und bin da zutiefst dankbar, dass ich da eigentlich eine vollkommene Gesundung erfahren habe. Aber es ist leider nicht selbstverständlich. Also ich habe auch viele Freunde in Deutschland, die Corona haben, wo die Eltern, halbseitig gelähmt sind oder der Vater fast keine Kraft mehr hat, nicht mehr aufstehen kann, weil er einfach nicht, das Immunsystem so unten ist, dass der nicht in Schwung kommt, wieder gesund wird. Mhm. Und das ist jetzt 1,5 Jahre so, der Zustand.
Ja.
Und diese Schlappe. Und es ist nicht ohne. Ich habe auch gedacht, ja, es ist vielleicht nur eine aggressivere Grippe. Und ja, es wird vielleicht zu viel Tromborium drum gemacht, aber wenn man es selber mal hatte, muss man still sein oder vorsichtig sein, weil es ist, kann so sein. Und ich denke, viele, die zu 70% oder 80% haben das die Menschheit einigermaßen wie eine normale Grippe oder keine.
Ja.
Aber diese, die das wirklich dann, diese Schädigung haben in der Lunge, am Herz oder auch im Kopf oder im Nervensystem, ganz schlimm. Also das tut mir dann schon sehr leid.
Okay. Dann, bevor ich unseren Podcast beende, unser Gespräch, hätte ich noch ein paar Fragen. Und zwar, du möchtest in einem Altersheim arbeiten.
Ja.
Was ist da deine Motivation?
Anderen Menschen zu dienen. Und ich sehe einfach, die Menschen, die jetzt immer mehr vernachlässigt werden, sind die alten Menschen, die abgeschoben werden aus der Gesellschaft oder einfach auch sich selber als lästig empfinden. Und das ist eine sehr herzliche, motivierende Arbeit. Also ich merke einfach, wenn ich zwischenmenschlich mich einbringen kann, habe ich eine unglaubliche Energie noch am Abend. Also es ist jetzt nicht so, wenn ich jetzt irgendwas anderes im Büro arbeite oder sonst Aufgaben mache, bin ich abends erschöpft. Aber wenn ich vom Altersheim und da alles gemacht habe und bin ich richtig voller Energie und weiß, es hat mir, wie soll man das sagen, ich habe das Richtige getan. Und das gibt mir Kraft. Also es ist zwar sehr eine Knochenarbeit und sehr intensiv, aber es ist unglaublich bereichernd. Weil diese Menschen sind so voller Dankbarkeit oder auch traurig, diese Unsicherheit, weil sie einfach hilfebedürftig sind und du kannst ihnen einfach Frieden und Freude und Wertschätzung bringen. Das ist ein sehr schönes Geschenk. Es ist eine sehr bereichernde Arbeit.
Ja.
Ja. Und das macht mir Freude. Und all die Menschen haben so viel zu geben. Ich habe so Respekt vor dem Leben, was sie erlebt haben oder einfach auch wie sie eigentlich auch zu der Gesellschaft mit ihrem Leben beigetragen haben, dass man das einfach noch würdigt, sozusagen, ihnen noch etwas geben kann.
Ja, danke. Welche Ratschläge würdest du deinem 20-Jährigen selbst geben?
Uiuiui, was soll ich jetzt dazu sagen? Mach nichts. Wenn ich jetzt wüsste, was alles auf mich zukommt.
Ja, oder wenn du einfach noch 20 Jahre alt wärst. Welche guten Tipps
Also ich war sehr hart mir gegenüber selber. Und das bereue ich. Ich war absolut...
Was heißt das, hart gegen sich selbst?
Wenn ich Fehler gemacht habe, sehr... mir fehlt jetzt das Wort... konnte keine Gnade mir gegenüber zeigen. Weißt du, ich war sehr hart mit mir, sehr diszipliniert. Mhm. Und wenn ich Fehler gemacht habe oder nicht gut, meines Erachtens nicht gut genug oder richtig reagiert habe und eben dieses extrem Gesetzliche, dieses du musst und du sollst und das darfst du nicht, und das hätte ich mir wirklich lassen, austreiben, wirklich sagen, nein, du bist jetzt so, wie du bist und es ist gut so und du hast den Fehler gemacht. Das hätte ich mir gewünscht. Auch wenn ich jetzt sage, diese Ehe oder das war schlimm oder die Krankheit, aber das, wenn ich das hätte machen können oder sagen würden, dann würde ich mir sagen, India, sei nicht so hart gegen dir. Lass dich so stehen. Gott liebt dich wirklich so, wie du bist. Weil das habe ich immer gespürt, aber ich habe es selber nicht, wie soll man das sagen, ich konnte mich selber nicht stehen lassen in den Situationen, im Alltag. Und das bereue ich zutiefst. Da habe ich sehr viel Freude, Qualität, Frieden vergeudet, verschenkt.
Ja.
Mit Selbstdisziplin oder auf erzwungenen Dogmen, die absolut unnötig sind. Wenn du so bist, dann und wenn du dann das machst, dann, und das stimmt alles, es sind einfach bitterböse Lügen gewesen. Und das ist einfach Zeit, die nicht wiederkommt. Und das, aber ich denke, das ist normal, dass es Sachen im Leben gibt, die einen reuen. Und die gehören leider dazu. Aber wenn ich was ändern könnte, das wäre auf jeden Fall der Punkt.
Ja, verstehe ich. Was heißt für dich, seine eigene Authentizität leben?
Eben mit seinen Stärken und Fehlern und Schwächen sich selbst stehen lassen und es Fifi gerade lassi. Also wirklich sagen, ja, du bist jetzt so, wie du bist, aber das heißt ja nicht, dass du so bleiben musst. Aber jetzt auch nicht übers Knie brechen. Und das nimmt einen selber den Druck. Und ich habe immer gespürt, ich bin immer vom Druck, der von außen kam, extrem empfindlich gewesen. Dabei warum? Weil ich mir selber so viel Druck auferlegt habe. Mhm. Dass ich anderen Druck gar nicht ertragen konnte, obwohl der vielleicht auch teilweise in gewissen Rahmen gerechtfertigt war. Und wenn du diesen Druck weglässt und dir selber diesen Druck nimmst, indem du einfach bist und einfach wirklich glücklich und dankbar bist und wirklich dankbar bist mit dir, mit deiner Situation und den Frieden hast, dann siehst du alles objektiver. Und das ist das eigentlich, was ich darunter verstehe. Du bist einfach... ohne Druck, ohne Zwang. Und das ist für mich einfach ein höchstes Gut an Lebensqualität. Und das wünsche ich jedem. Mit seinem Rucksack, mit seiner Tradition, Kultur, Familie, man wird so geprägt von erziehungspädagogischen Fehltritten der Eltern, die Enttäuschung, Missbrauch vielleicht sogar oder Sehnsüchten, die nicht erfüllt wurden. Und wenn man das alles wirklich sagt, das war so, es ist so, ich bin jetzt aber und ich bin gut so und egal was kommt, und mir andere sagen, ich bin gut, ich bin liebenswert, ich bin genauso, wie ich bin, richtig. Und das wirklich auch fühlen, das gibt eine wirkliche Freiheit. Und das wünsche ich jedem Menschen, dass er das wirklich erlebt und leben kann auch.
Danke. Ich würde sagen, das ist ein super Schlusswort. India, ich danke dir für die Einblicke in dein Leben und wünsche dir alles Gute in der Zukunft.
Ja, ich dir auch.
Danke.
Und hoffentlich bleiben wir noch lange gute Nachbarn.
Ja, okay.